Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Farmers Insurance Open. Wir blicken zurück auf den deutlichen Sieg von Patrick Reed. Minus 14 hatte er am Ende auf der Scorekarte stehen. Damit lag er 5 Schläge vor einem ganzen Haufen an geteilten Zweiten. Tony Finau, Henrik Norlander, Ryan Palmer, Xander Schauffele und Viktor Hovland. Alle mit deutlichem Abstand hinter Patrick Reed auf Platz 2. Aber der Sieg von Patrick Reed, ja, es wäre kein Sieg von Patrick Reed, wenn man nicht drüber sprechen müsste. Und zwar aus nicht nur aus Gründen, weil er eben so gut war, sondern weil es auch natürlich Kontroversen um ihn gab. Gibt es ja immer, er kann ja fast nicht anders. Und vor allen Dingen können alle anderen fast nicht anders, wenn Patrick Reed gewinnt. Erstmal sage ich Hallo, Desiree Wolf.
Das ist meine Anmoderation. Hallo, Malte.
Denn du darfst ja gleich natürlich wieder abliefern, wenn es darum geht, Patrick Reed zu erklären, was er denn mal wieder falsch gemacht hat. Der macht ja eigentlich regelmäßig was falsch, auch wenn es ihm völlig egal ist.
Ja, diesmal hat er so viel eigentlich gar nicht falsch gemacht oder, wenn man so möchte, juristisch gar nichts falsch gemacht. Nichtsdestotrotz, wie die Schwäbin gerne sagt, das bleibt ein Geschmäckle.
Es geht um die moralische Schuld, die er hat, sowieso.
Nein, das Problem bei Reed ist, dass er über lange Jahre sehr hart dafür gearbeitet hat, dass ihn sehr viele Leute sehr unsympathisch finden und dass es einfach erwiesenermaßen Vorfälle gab, bei denen er, auf Deutsch wäre es beschissen hat, man kann es ja nicht anders sagen. Und insofern wissen wir, dass er das mit den Golfregeln nicht ganz so auslegt, wie das manch andere tun und manch andere ganz strikt tun. Mhm. Und insofern ist es dann der Bias, dass dann der Zuschauer bei Patrick Reed oder auch die Kollegen oder auch die Journalisten sofort natürlich auch vermutet, dass da was nicht in Ordnung sein könnte, selbst wenn er mal ausnahmsweise nicht viel, / gar nichts falsch gemacht hat. Die Situation vielleicht möglichst kurz erklärt, vielleicht haben es die meisten schon mitbekommen. Patrick Reed hat am Samstag, an der 10 war es, glaube ich, einen Ball, von dem er vermutet hat, dass er eingebohrt ist, also embedded, als solchermaßen eingeschätzt. Und hat sogar den Referee noch gerufen. Dazu muss man sagen, das waren Soft Conditions, wie der Term heißt, im Englischen. Sprich, wenn Bälle dann eingebohrt sind und praktisch womöglich noch von einem Materiallappen des Bodens irgendwie dann zugedeckt sind, dann kann man sich da mit einem Drop straflose Erleichterung verschaffen. Voraussetzung ist, dass der Ball vorher nicht aufgekommen ist, also nicht gebounced ist. Und und dass das abgesprochen ist, also sprich, man guckt dann, man fragt die Umstehenden, ist er aufgekommen oder nicht, dann sagen die, nö, ist er nicht. Dann spricht man sich auch mit den Mitspielern ab und wenn das für die dann okay ist, dann kannst du den Ball da rausholen und droppen und weiter geht's. Das wäre jetzt mal so die grobe Regelauslegung. Patrick Reed ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat einen Referee noch gerufen. Allerdings, und das ist schon jetzt so wieder auch so ein bisschen Momentum Nummer 1, das ist halt ein bisschen eigenartig, der hat also an diesem Ball schon rumgemacht und den da im Prinzip schon rausgehabt und rausgeholt gehabt und hat dann einen Referee geholt. Wenn der Referee jetzt gesagt hätte, nee, den darfst du nicht rausholen, hätte ihn da wieder zurück und hätte ihn natürlich trotzdem besser hinlegen können, whatever. Also das ist tatsächlich jetzt so eine nicht ganz saubere Ecke an der ganzen Aktion. Der Referee hat aber gesagt, ja, passt alles hier, drop und weiter ging's. Reed hat, glaube ich, Paar gespielt an dem Loch. Tatsächlich ist am Samstag auf derselben Runde an Loch 18 bei Rory McIlroy dasselbe passiert. Der hatte auch so einen Ball, also in diesem tiefen Rough, du siehst die Dinger gar nicht, das stimmt schon, und hat ihn auch als embedded vermutet, hat auch gefragt, ist der aufgekommen? Nö, anscheinend nicht, hat keiner gesehen. Und hat das gemacht, was, wie ich schon vorhin sagte, eigentlich auch schon regelkonform ist, hat es mit dem Mitspieler abgesprochen, das war Rory Sabatini. So, hey, hier, mein Ball ist eingebohrt, kam der auf? Nö, kam nicht auf. Okay, ja, habe ich nicht gesehen, ja, passt schon, hol ihn raus, droppen, fertig und so weiter. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Situationen? Also erstens sind die Situationen grundsätzlich identisch, weil in beiden Fällen der Ball vorher aufgekommen ist, was keiner gesehen hat und was die beiden Delinquenten zum Tatzeitpunkt nicht wissen konnten. Rory wurde nach der Runde darauf angesprochen und hat dann das Video zugespielt bekommen, wo man den Bounce sieht und war dann furchtbar schockiert, weil er sagt, oh, also das, ich habe zwar in dem Moment nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und quasi auch richtig nach meinem Informationsstand, aber ist mir natürlich super unangenehm, dass der Foch aufgekommen ist, weil ich will unbedingt hier die Regeln und Etikette einhalten und lieber einmal zu schlecht für mich selbst, aber dafür regelkonform als umgekehrt. Mhm. Patrick Reed hat eine Riesendiskussion nach sich gezogen, das waren alle auch wahnsinnig empört, wo ich sage, wie gesagt, ein bisschen ein Bias, weil bei Reed unterstellst du halt auch sofort, dass da was nicht koscher ist. Und der sagt aber, nö, wieso, ich habe alles richtig gemacht. Und die Referees sagen auch, es ist alles richtig und ich sehe das gar nicht ein. Und er hat dann auch genau das gemacht, was ich ehrlich gesagt von ihm erwartet habe. Der stellt sich am Sonntag hin, spielt seine Schlussrunde runter, gerade weil er so angegriffen ist, sagt er, er könnte mich alle mal und holt sich das Ding auch. Mhm. Ja. Das ist der Unterschied.
Und das hat er sich geholt mit deutlichem Vorsprung, aber du hast es schon gesagt, die Reaktion der Mitspieler, der Kollegen, die waren natürlich entsprechend kontra. Sander Schopfli hat es zum Beispiel auch gesagt, the talk amongst the boys isn't great, I guess, but he's protected by the tour and that all that matters, I guess. Also man kann nichts machen, wir können ihm nichts nachweisen, er hat im Grunde regelkonform gehandelt, aber es hat, wie du eingangs schon gesagt hast, a Geschmäckle, und Lanto Griffin hat gesagt, es pisst mich an.
Das heißt nicht AG Schmeckle, sondern Geschmäckle.
Ah, Geschmäckle. Ja, ich lasse das mit den mir fremden Dialekten. Ich kann nur Norddeutsch und ja.
Ja, das ist schon okay. Also schlecht nachgemachtes Schwäbisch ist eh das Allerschlimmste. Das deswegen stimmt. Lassen wir es lieber oder überlass es mir. Nein, Lanto Griffin war tatsächlich ziemlich pisst und hat dann darauf abgestellt, dass das, also Golf ist a game of sportsmanship. Und das ist alles klar. Und sagt auch, er war ja nicht dabei gewesen, aber am Ende des Tages, hallo Karl-Heinz Rummenigge, denkt er eben, dass 99% der Golfer da lieber vorher einen Referee rufen und auf Nummer todsicher gehen, weil sie sich eben keinen Vorteil verschaffen oder sogar einfach den Drop gar nicht erst nehmen und halt aus der mistigen Lage rausspielen. Wie gesagt, keiner davon bezieht sich auf Rory. Und in dem Fall und in dem wirklich möglicherweise einzigen Fall muss ich Patrick Reed so weit in Schutz nehmen, dass ich sagen muss, ja, Geschmäckle ja, aber jetzt so richtig juristisch kann man ihm jetzt nichts anhaben und ihn wahnsinnig viel anders zu beurteilen als Rory in dieser selben Situation, finde ich dann auch schon wieder unfair. Mhm. Ich sowas mal sagen muss, hätte ich auch nicht gedacht.
Naja, es geht ja schließlich um Fairness und man soll ja jemanden nicht für irgendwas verurteilen, was dann vielleicht nicht wirklich verurteilenswert ist, nur weil er Patrick Reed ist. Also da geht es dann natürlich auch ein bisschen zu weit, aber er hat, du hast es auch schon gesagt, sich seinen Ruf ja hart erarbeitet.
Ja, und ganz ehrlich, als ich ihn da rumbohren habe sehen, habe ich auch nur gedacht, oh Gott, was macht der denn schon wieder? Also ehrlich gesagt, ich bin ja kein Haar besser. Ich habe es nur nicht gleich irgendwo hingeschrieben, weil ich mir schon gedacht habe, na jetzt Moment, schauen wir das mal an, da war Mordsaufruhr. Haben sich auch viele Journalisten ganz schnell, ganz furchtbar drüber aufgeregt. Und ich habe mir gedacht, naja, weiß ich jetzt nicht. Also das möchte ich mir erstmal noch von allen Seiten anschauen, in Anführungszeichen, bevor ich da jetzt ein Urteil fälle. Klar ist es blöd und klar, wenn der Volunteer sagt, der ist nicht aufgebounced, verlasse ich mich da drauf oder nicht? Aber ich meine, ganz ehrlich, was für eine Erwartungshaltung hat man denn an die Spieler, wenn da jetzt Leute rumstehen und der fragt, ist der aufgekommen? Noch dazu, jetzt mal böse formuliert, bei einem Unsympathen wie Patrick Reed, und der Volunteer sagt halt, nö. Ja, Mai, natürlich ist es kein Golf-Professional, aber jetzt Reed vorzuwerfen, dass er sich auf das Urteil dieses Freiwilligen da irgendwie verlässt, ist es, also finde ich halt alles so ein bisschen überzogen, weil bei einem anderen Spieler hätte man es anders gehandhabt.
Auf jeden Fall hat am Ende Patrick Reed das Ganze gewonnen mit 5 Schlägen Vorsprung. Das ist der größte Vorsprung, den er je in seiner Karriere bei einem Sieg hatte, und es ist sein 9. Sieg. Also das bedeutet dann schon wirklich was, und es ist vor allen Dingen auch der größte Vorsprung auf der Tour seit Dustin Johnsons Sieg beim Masters. Der hat nämlich auch mit 5 Schlägen Vorsprung 2020 gewonnen. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. Man denkt immer, Masters, es ist ein Jahr her. Nö, nicht mal 3 Monate.
Kommt einem zwar alles länger vor in dieser blöden Pandemie, aber das Masters ist tatsächlich noch nicht so lange her.
Patrick Reed hat es auf jeden Fall gewonnen, und es sind ja viele Zweite. Wir hatten es ja nicht vorhin schon gesagt. Was denn?
Naja, ich hatte jetzt gerade mit Das Masters geendet und du hast gesagt, Patrick Reed hat es auf jeden Fall gewonnen.
Das hat's hat er auch schon mal gewonnen. Aber, das ist schon ein bisschen länger her, aber.
Aber nicht das, auf was wir uns gerade bezogen haben.
Das nicht, aber vielleicht gewinnt er ja das nächste. Vor dem Masters ist ja nach dem Masters. Nee, nach dem Masters ist vor dem Masters. Wollen wir nichts jinxen, gucken wir nochmal auf die zweiten, auf einige Namen. Viktor Hovland zum Beispiel oder Henrik Norlander. Muss man ja auch mal hervorheben, dass der sich da vorne tummelt.
Ja, auf jeden Fall. Henrik Norlander hat da auch echt krass tolle Sachen abgeliefert über das Wochenende gesehen. Hat er halt eine 73 zu Beginn, die ihn relativ weit nach hinten katapultiert hat. Er hat sich jetzt allein mit der Schlussrunde mit der 69 nochmal 10 Plätze nach vorne verbessert. Also tolle Runde. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Henrik Norlander nicht im College mit Patrick Reed im Team? Ah, sorry, das hätte ich jetzt recherchieren müssen. Das ist gerade, glaube ich, nur eine Vermutung. Ich meine, ich hätte da was gesehen, vielleicht auch in der Übertragung. Egal, wie auch immer, jedenfalls war das eine tolle Performance von ihm. Auch keine schlechte Performance von Tony Finau.
Gut, darf ich dazu was sagen? Die waren sogar, ja, sie waren Teammates an der Augusta State.
Genau.
Ja, die beiden kennen sich. Ja. Die beiden kennen sich gut, die konnten sich aber nicht unbedingt ausstehen.
Ja, komisch. Da ist Norlander sicher der Einzige. ja, gut, dann war das, was ich meinte. Danke dir. Du recherchierst immer so schnell nebenher. Toni Finau.
Das weiß ich alles. Ich brauche nicht recherchieren. Oder hast du mich tippen hören?
Ups. Nee. Aber auch nicht tippen hören. Nein, das ist viel zu weit. Also, Tony Finau, lass mich noch was zu Tony Finau sagen. Der hat leider am Samstag mit der 74 keine super gute Runde gespielt. Also, man muss es ja dazu sagen: Torrey Pines, der South Course, ist jetzt schon ein Plätzchen, was sich nicht ganz super wahnsinnig angenehm spielt. Also siehe auch die Scores über die ganze Woche verteilt. Da war die 64 für Patrick Reed übrigens am Donnerstag schon richtig, richtig cool. Bei Tony Finau war da der Moving Day leider in die falsche Richtung. Der hat auch noch so ein bisschen so eine Aufholjagd gestartet, hatte aber halt zu jedem Birdie irgendwie auch immer so das passende Bogey dann auf der Back Nine. Insofern hat er es da nicht geschafft, Patrick Reed in Bedrängnis zu bringen, hat aber immerhin noch andere abgefangen, die ja weiter vorne waren. Und da müsste man unbedingt Viktor Hovland nennen. Hovland ist für mich die gleiche, wie soll ich sagen, an diesem Tag, wohlgemerkt, traurige Gestalt wie Robert McIntyre auf der European Tour. Also gar nicht negativ gemeint, aber der hat tatsächlich auch total das Mojo verloren. Der hat nämlich richtig gut losgelegt am Anfang und war auf der 8 oder auf der 9, auf seiner 9 und Reed war auf der 8 noch, genau so rum war das. Die waren ja nicht im gleichen Flight. War der wirklich schlaggleich. Die waren beide bei minus 13, glaube ich. Ja, genau. Mitte der Runde. Und da hast du gedacht, vielleicht geht da noch was. Und ich hatte auch gehofft, dass Viktor Hovland dann natürlich Patrick Reed eventuell in Bedrängnis bringen kann und dass sich da ein schöner Fight irgendwie entspinnt. Mhm. Und Hovland hat dann aber tatsächlich, also ein bisschen wie McIntyre, es war ein ganz ähnlicher Verlauf irgendwie, auch komplett, er hat dann drei Bogies gespielt, 14, 15, 17, aber allein schon die Pars zuvor waren alle halt verloren. Also der hat einfach auch, hatte dann zum guten Letzten noch einen Drei-Putt, der ganz, ganz, ganz furchtbar war, wo er mir furchtbar leid getan hat. Hat an demselben Loch, an dem er am Vortag schon links vom Grün unten in so einem Gestrüpp, in so eine Penalty-Area gelandet war, da hat er dann am Schlusstag gleich nochmal reingespielt. Immerhin, und ich meine, es ist ja nicht so, dass bei ihm auf den Back Nine noch Wesentliches passiert wäre. Der hatte seine wichtige Phase mit dem Eagle auf der 6, hat ein tollen Eagle-Putt gespielt. Dann noch ein Birdie auf der 7 hinterher. Das Bogey auf der 8 war dann verschmerzbar, hatte sogar ein Birdie auf der 9 noch nachgeliefert. Und dann hat sich da erstmal nichts getan. Aber unter diesen Konditionen, bei der Reaktion des Teilnehmerfeldes und auch auf diesem Platz ist es halt auch einfach okay, wenn du dann von der 10 bis zur 17 in der Lage bist, die Pars zu spielen und eben keine Bogies spielst. Dann hat er an der 18 standesgemäß noch ein Birdie gespielt auf dem Par 5. Und damit war die Schlussrunde dann in trockenen Tüchern für Patrick Reed. Und ich glaube, dass Viktor Hovland da wirklich noch einfach jetzt so ein bisschen Lehrgeld zahlen musste. Der Junge, der spielt wirklich fantastisches Golf. Das macht so Spaß, dem zuzuschauen. Aber da hat jetzt tatsächlich Patrick Reed ihm nochmal aufgezeigt, wie man das richtig angeht und wie man da unbeeindruckt die Schlussrunde zu Ende spielt. Alle anderen haben sich ja nach oben gespielt. Die Namen, die du genannt hast, Finau, Norlander, Palmer, Schoffli, die kamen alle von deutlich weiter hinten. Mhm. Und Viktor Hovland ist eben von 3-2 nach vorne, ja, aber das war dann gefühlt für ihn natürlich eine Niederlage.
Hofland, Norlander, natürlich auch zwei, die man sich auch ganz gut im Ryder Cup Team vorstellen könnte.
Hofland definitiv, der ist auch auf der European Tour gelistet, Norlander meines Wissens nicht.
Ja, stimmt.
Ich glaube, der spielt nur PGA Tour und lebt auch schon wirklich ewig in den USA. Also Norlander wird nach meinem Ermessen nicht fürs europäische Team qualifiziert sein, weil er einfach die Turniere dort nicht spielt. Aber Hofland hat die Grundlage schon gelegt. Der ist zwar relativ weit hinten jetzt, also in der Wertung, weil der natürlich nicht annähernd die Turniere spielt, die du spielen müsstest, um jetzt auf der European Points Liste ganz vorne zu landen. Aber Hofland ist ein klassischer Pick. Also wenn der so ungefähr weitermacht, wie er jetzt gerade spielt, dann musst du den picken. Also das wäre alles andere, wäre äußerst eigenartig. Und noch dazu, wenn unsere These mit den vielen alten Recken, die dann noch vielleicht rechtzeitig in Form bleiben, aufgeht, dann wäre Viktor Hofland da auch ein guter, um die Quote ein bisschen alterstechnisch ein bisschen nach unten zu versetzen.
Ah, wir haben ja noch ein paar Jüngere, auch noch im Petto, John Rahm zum Beispiel oder Francesco Molinari oder auch Rory McIlroy, die sind ja auch noch nicht so alt, da geht ja noch was, die waren jetzt bei dem Turnier auf Rang 7, John Rahm auf Rang 10, Francesco Molinari und auf Rang 16, Rory McIlroy, aber die können definitiv mehr und das werden sie sicherlich auch im Verlaufe der Saison dann noch wieder zeigen und wir werden es dann natürlich verfolgen. Hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Ihr solltet uns abonnieren, dann seid ihr immer bestens informiert über die European Tour, über die PGA Tour, über die LPGA Tour, über die LET, wenn sie denn spielen. Aktuell pausieren sie ja alle, nur die Herren im Einsatz, aber das wird sich irgendwann ändern und dann haben wir wieder ein dicht gepacktes, volles Programm mit ganz, ganz viel Golf. Überall auf der Welt werden wir es dann verfolgen. Meine Wenigkeit, Malte Asmus. Und natürlich Desiree Wolf, unsere Expertin. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.